Ingressive präsentiert das Magnus Archiv. Episode 55 Kammerjäger.
Können Sie das bitte wiederholen?
Wie bitte?
Können Sie das, was Sie gerade gesagt haben, noch einmal wiederholen? Damit ich es auf Band habe.
Oh, okay. Jane Prentice ist tot.
Sie sind sich sicher? Zu 100%?
Ja, ich war bei der Einäscherung dabei.
Und es gab keine Komplikationen?
Was für Komplikationen?
Zum Beispiel überlebende Würmer, die entkommen sind. Bewegung der Leiche während der Verbrennung, Geräusche währenddessen wie Schreie oder Gesang. Seltsame Gefühle, als würden sich tausende kleine, kriechende Viecher über ihre Haut bewegen.
Oh, wow. Nein, nichts dergleichen. Nur der Geruch. Aber ich meine, dazu komme ich noch. Es ist gut gelaufen. Es ist nichts übrig geblieben, außer der Asche, die ich Ihrem Freund gegeben habe. Was ich übrigens nicht hätte tun dürfen. Also behalten Sie das bitte für sich.
Ja, natürlich. Und danke dafür.
Gern geschehen.
Es ist aber schon Monate her. Warum wollen Sie erst jetzt eine Aussage abgeben?
Es geht nicht nur um Ihre Einäscherung. Ich war auch derjenige, der zur Beseitigung des Nestes in Ihrer alten Wohnung gerufen wurde.
Oh.
Ja, aber es gibt da auch noch andere Dinge, über die ich in letzter Zeit nachgedacht habe. Ich habe ein paar Schlussfolgerungen gezogen und dachte, Sie sollten das vielleicht auch wissen.
In Ordnung. Nun, fangen Sie am besten von vorne an. Wann immer Sie bereit sind. Aussage von Jordan Kennedy bezüglich
einiger seltsamer Dinge, die mir bei meiner Arbeit in der Schädlingsbekämpfung begegnet sind.
Aussage aufgenommen direkt durch das Objekt. 3. November 2016. Aussage beginnt.
Ich arbeite nun schon seit fast 10 Jahren als Kammerjäger. Eigentlich sollte ich Schädlingsbekämpfer sagen. Die BPCA rät generell davon ab, das K-Wort zu verwenden. Sie sind der Meinung, dass es ein bisschen zu unprofessionell klingt und unserem öffentlichen Image schadet. Mir hat das nie wirklich was ausgemacht. Ich meine, der Großteil meiner Arbeit hat nicht wirklich etwas mit Kämpfen zu tun. Und allgemein habe ich den Begriff immer als etwas zu hochgestochen empfunden. Schädling ist halt auch einfach nur ein Name, den wir den Dingen geben, die wir zu eklig oder zu unhygienisch zum Leben erachten. Dieser Job muss getan werden, verstehen Sie mich nicht falsch. Und ich habe kein Problem damit, ihn zu erledigen. Aber es ist nicht meine Aufgabe, irgendein Image zu polieren. Ich habe schon an vielen Orten in ganz London gearbeitet. Hauptsächlich in großen Geschäftsgebäuden, in denen ich nachts ran muss, wenn all die Banker und dergleichen nach Hause gegangen sind. Fallen aufstellen, Giftköder auslegen, das Übliche eben. Zu Wohnhäusern werde ich weniger oft wegen Ratten und Mäusen gerufen, besonders wenn es sich um Mietwohnungen handelt. Die meisten Vermieter geben nicht gern Geld für so etwas aus oder versuchen das Problem selbst in den Griff zu kriegen. Allerdings werde ich häufig wegen Bettwanzen angerufen. Diese kleinen Biester sind wirklich schwer loszuwerden. Und im Sommer haben wir natürlich mit jeder Menge Wespen und Hornissennester zu tun. Und dann gibt es noch Kakerlaken, Ameisen und manchmal sogar Vögel oder Füchse. Das alles gehört zu meinem Arbeitsalltag dazu. Soweit ganz normal. Vor etwa 5 Jahren gab es dann den ersten seltsamen Anruf. Es ging um Ameisen, zumindest wurde mir das gesagt. Der Anruf kam aus Bromley. Das Haus selbst sah wie ein ziemlich typisches Vorstadthaus aus. Vielleicht etwas heruntergekommen als die daneben, aber das ist nichts besonders Ungewöhnliches, vor allem für die Häuser, zu denen ich normalerweise gerufen werde. Es stand kein Auto in der Einfahrt, und trotz des Sommerwetters waren alle Jalousien geschlossen. Es sah nicht so aus, als wäre jemand zu Hause. Später erfuhr ich, dass es eigentlich eine Nachbarin namens Laura Starr gewesen war, die mich gerufen hatte. Aber zu diesem Zeitpunkt dachte ich noch, dass mich jemand im Haus empfangen würde. Ich klopfte an die Tür, aber natürlich gab es keine Reaktion. Ich trage immer Handschuhe bei der Arbeit und bemerkte an der Stelle, wo das dünne Leder des Handschuhs das Holz der Tür berührt hatte, einen leichten Glanz. Es schien sich um einen öligen Rückstand zu handeln. Ich fühlte mich mit jedem Moment unwohler bei diesem Auftrag. Ich konnte nichts von drinnen hören, also klopfte ich erneut. Die Frau, die mich engagiert hatte, hatte gesagt, ich solle einfach reingehen, aber ich wollte nicht unangekündigt hereinplatzen. Nach ein paar Sekunden Stille versuchte ich, den Türgriff zu drehen. Und tatsächlich öffnete sich die Tür einfach. Drinnen war es dunkel und praktisch unmöbliert. Als ich mich umsah, konnte ich leichte Bewegungen auf dem Holzboden wahrnehmen. Ich fand schnell den Lichtschalter und schaltete das Licht ein, um das zu sehen, was ich erwartet hatte. Ameisen. Ich hatte nur nicht erwartet, dass es so viele sein würden. Es waren so unglaublich viele. Bis heute habe ich noch nie so viele Ameisen auf einmal in einem Gebäude gesehen. Es waren Tausende. Der ganze Boden und die Wände waren bedeckt von ihrem Gewusel. Ich zog meine Hand vom Lichtschalter zurück, als ich bemerkte, dass Dutzende von Ameisen darum herumkrabbelten. Selbst die Glühbirne war von ihnen bedeckt und das Licht, das sie in den Raum warf, war durchzogen von zuckenden Schatten. Der Rest des Hauses sah nicht viel besser aus. Wo auch immer es eine Lücke zwischen den Ameisen gab, konnte ich dieselbe ölige Fäulnis sehen, die mir an der Tür aufgefallen war. Und ich konnte den Gedanken nicht loswerden, dass das Haus selbst irgendwie krank war. Ich habe in diesem Job schon viele ekelhafte Dinge gesehen. Aber ich denke, dass dieser Moment einer der schlimmsten war, die ich je erlebt hatte. Ich floh zurück zu meinem Van, um dort meine nächsten Schritte zu planen. Normalerweise würde ich ein paar Giftköder auslegen, damit die Ameisen diese zurück in ihr Nest bringen und das Problem so an der Wurzel beseitigen. Aber so ein schlimmer Befall. Nun ja, sowas kommt nicht von ungefähr. Aber bevor ich mich darum kümmern konnte, musste ich ein Gefühl dafür bekommen, mit was ich es genau zu tun hatte. Schon von der Straße aus konnte ich einen stetigen Strom an Ameisen aus der offenen Tür und über die Stufe fließen sehen. Ich rüstete mich mit meinem Pestizidsprüher aus und ging näher ran, um mir das Ganze nochmal anzusehen. Unter normalen Umständen würde ich bei Ameisen kein Sprühmittel verwenden, aber das hier waren keine normalen Umstände. Und die Mischung, die ich benutzte, funktioniert auch bei Ameisen einwandfrei. Und trotzdem habe ich keine von ihnen sterben sehen. Zumindest nicht sofort. Aber das Wichtigste war, dass sie von den Stellen geflohen sind, auf die ich gesprüht habe. Und ich mir so einen Weg über den verfärbten Boden bahnen konnte. Ich habe es, wenn auch langsam, durch das ganze Erdgeschoss geschafft. Aber das Einzige, was ich dort gefunden habe, waren nur noch mehr Ameisen. Keine Menschen, keine Möbel, nichts. Nichts, bis ich die Küche erreicht und den Kühlschrank gesehen habe. Sonst gab es in der Küche nichts anderes mehr. Selbst das Spülbecken war entfernt worden, sodass nur noch die Wasserleitungen wie rostige, kranke Knochen aus der Wand ragten. Aber an der Wand gegenüber stand noch ein alter Kühlschrank. Das einst weiße Äußere war inzwischen gelb verfärbt. Und ich konnte das Gefühl nicht ganz abschütteln, dass er ganz leicht pulsierte. Dicke, schwarze Wogen aus Ameisen schwärmten aus den Spalten der Tür. Und ich hatte keinen Zweifel daran, dass, was auch immer das Herz dieser unglaublich unangenehmen Situation war, sich in diesem Kühlschrank befand. Also beschloss ich, dass es wahrscheinlich eine gute Idee wäre, vor dem Öffnen eine Zigarettenpause einzulegen. Die Luft draußen schien viel frischer, als ich das Haus verließ. Ich ging ein paar Schritte von der Tür weg, um nicht zu nah zu sein, und zündete mir dann eine Zigarette an. Als ich den ersten Zug nahm, sah ich ein Auto in die Einfahrt fahren. Es war ein kleiner roter Wagen, und laut Kennzeichen konnte er erst im letzten Jahr gekauft worden sein. Aber trotzdem konnte ich sehen, wie Rost bereits begonnen hatte, den Lack an den Rändern der Karosserie anzufressen. Ich sah die Fahrertür aufgehen und einen Mann aussteigen. Er war groß, etwa 2 Meter. Aber es war schwer, seine Figur in dem riesigen braunen Anzug auszumachen. Er sah mich an, dann das Schild an der Seite meines Lieferwagens, auf dem Kennedy Schädlingsbekämpfung stand. Und sein Gesicht begann sich vor Wut zu verzerren. Ich nahm noch einen Zug an meiner Zigarette. Die ganze Situation machte mich nervös. Und ich wollte abwarten, was der seltsam aussehende Mann tun würde. Er kam auf mich zu, mit großen Schritten und trat nah genug an mich heran, dass ich den ungesunden Glanz von Schweiß auf seiner Haut erkennen konnte. War hier alles krank? Er beugte sich nah an mich heran, näher als mir lieb war, und forderte mich auf zu erklären, was ich hier zu suchen hatte. Ich sagte ihm, dass die Hausbesitzerin mich beauftragt hatte, einen Ameisenbefall zu bekämpfen, und ich eine Begehung durchgeführt habe, um mir ein Bild über das Ausmaß zu machen. Der Mann begann heftig mit dem Kopf zu schütteln und sagte, dass er der Hausbesitzer sei, dass dies sein Haus sei und ich kein Recht hatte, hier zu sein. Naja, das waren nicht genau seine Worte. Tatsächlich hat er gesagt, dass ich kein Recht hätte, mein widerliches Handwerk auf seinem Grundstück auszuüben. Ich wollte gerade mein Telefon herausholen und die Frau anrufen, die mich engagiert hatte, als seine Hand plötzlich ohne Vorwarnung nach vorne schoss und mich am Hals packte. Er hob mich mit angsteinflößender Kraft vom Boden hoch, und ich war sehr froh, dass mein Schutzanzug selbst mit heruntergeklappter Kapuze meinen Hals bedeckte. Ich konnte seine Hand durch das dicke Plastik spüren. Sie war heiß, als ob er an einem sehr hohen Fieber litt, und ich begann in Panik zu geraten. Er hielt mich gut 30 Zentimeter in der Luft, und meine Sicht verschwamm, als er mir die Luft abdrückte. Während ich um Atem rang, suchte ich nach etwas, mit dem ich mich wehren konnte, und merkte, dass ich immer noch mein Feuerzeug in der Hand hielt. Mit einer erstaunlichen Gelassenheit, die mich im Nachhinein noch immer überrascht, zündete ich das Feuerzeug an und hielt es knapp unter seinen Arm. Das Ergebnis war viel dramatischer, als ich erwartet hatte. Sein lockerer, brauner Ärmel fing fast sofort Feuer, und innerhalb weniger Augenblicke brannte sein ganzer Arm. Er jaulte und ließ mich fallen. Während er wild herumfuchtelte, um das Feuer zu löschen, taumelte ich zu meinem Lieferwagen. Zu diesem Zeitpunkt war es mir egal, wer nun der rechtmäßige Besitzer dieses Hauses war. Ich war ja fertig. Ich roch es erst, als ich in den Van kletterte. Es ist das Widerlichste, das ich jemals gerochen habe. Irgendwas zwischen einem halbverwesten, überfahrenen Tier, abgestandenen Schweiß und faulen Eiern mit einem Hauch von brennendem Gummi. Und darunter dieser undefinierbare Geruch von Krankheit. Sie wissen schon, dieser Geruch, den man riecht, wenn man einen Raum betritt, in dem jemand seit mehreren Tagen krank war. Egal, wonach es sonst riecht, darunter liegt immer dieser vage, aber unbestreitbare Hauch von Krankheit. Und genauso roch dieser Mann, als er verzweifelt versuchte, sein brennendes Fleisch zu löschen. Ich fuhr davon und versuchte, mich nicht zu übergeben. Ich habe nicht zurückgeblickt. Ich habe auch nicht die Polizei gerufen. Irgendwie dachte ich mir, dass sie es mir übel nehmen würden, einen Mann angezündet zu haben, selbst in Notwehr. Ich nehme an, er hatte auch keine Anzeige erstattet, da niemand aufgetaucht ist, um mich über den Vorfall zu befragen. Also, das war das erste Mal, dass ich diesen Geruch gerochen habe.
Verstehe. Und das andere Mal war bei der Einäscherung von Jane Prentice?
Nicht nur. Ich meine, ich habe sie nie wirklich getroffen. Die Einäscherung war das erste Mal, dass ich sie persönlich gesehen habe. Aber vor ein paar Jahren wurde ich gerufen, um das Wespennest zu beseitigen. Das ist zumindest das, was der Vermieter am Telefon gesagt hatte. Scheinbar wurde an dem Tag eine Mieterin durch das Nest verletzt und ich war der erste Kammerjäger, der direkt Zeit hatte. Er hat mir damals nicht den Namen der Mieterin genannt, obwohl ich jetzt natürlich weiß, um wen es sich gehandelt haben muss. Er hat mir am Telefon auch sonst nicht wirklich Details genannt, aber schien bereit zu sein, die Notfallgebühr zu zahlen. Also habe ich meine Wespenausrüstung eingepackt und bin in die Prospero Road gefahren. Es war etwas seltsam, zu dieser Jahreszeit einen Anruf wegen Wespen zu erhalten. Es war Ende Februar oder Anfang März, glaube ich, und noch ziemlich kalt. Trotzdem, wenn es ein warm genuges Gebäude war, konnte es durchaus sein, dass sie schon aktiv waren. Egal wie wahrscheinlich oder nicht, ich habe den dicken Schutzanzug, den ich für solche Aufträge trage, auf Schwachstellen und Beschädigungen überprüft. Wenn die Wespen aggressiv genug waren, um jemanden zu verletzen, würde ich kein Risiko eingehen. Der Vermieter hieß Arthur Nolan. Er war ein kleiner Mann mit dünnem weißem Haar, einer stark abgekauten Zigarre im Mund und einem finsteren Blick im Gesicht. Dem Schnitt seines Jeanshemds nachzuurteilen, muss er einmal recht athletisch gewesen sein. Aber diese Zeiten waren lange vorbei. Er hat mich von oben bis unten gemustert, als ich aus meinem Wagen gestiegen bin, und ich habe gesehen, wie sich sein Mund kurz verärgert verzog. Er war offensichtlich nicht beeindruckt. Ich gab ihm wie üblich eine Erklärung über den Ablauf und er nickte geistesabwesend, bevor er mir die Schlüssel für Wohnung 4 in die Hand drückte und mir die Richtung zeigte. Sollte ich etwas brauchen, würde ich ihn in seiner Wohnung der Nummer 1 finden. Ich riet ihm und den anderen Mietern, das Gebäude zu verlassen, während ich mich um die Wespen kümmerte. Aber er schnaubte nur und sagte mir erneut, dass er in Wohnung 1 sein würde. Die anderen Mieter hatten das Gebäude anscheinend bereits verlassen. Ich habe mich mit Insektizid eingedeckt und bin reingegangen. Es war viel ruhiger, als ich erwartet hatte. Als ich vor Wohnung 4 stand, hätte ich normalerweise erwartet, bereits das Summen von Wespen zu hören. Aber alles war ruhig an diesem Abend. Ich öffnete die Tür langsam. Ich wollte die Dinger auf der anderen Seite nicht mit schnellen Bewegungen alarmieren, aber die Wohnung schien leer zu sein. Allerdings herrschte ein ziemliches Chaos. Bücher und Kleidung lagen auf dem Boden verstreut und in der Ecke stand ein zertrümmerter Flachbildfernseher. Ich fand die Leiter, die in den Dachraum führte, in der Mitte des Schlafzimmers. Sie war ziemlich schmal und das Klettern in meinem sperrigen Anzug war schwierig, aber ich kam hinauf. Ich sah immer noch keine Wespen, aber es war auch sehr dunkel. Also tastete ich etwas herum, bis ich den Schalter für eine einzelne, nackte Glühbirne fand. Das Licht war sehr schwach, aber es reichte aus, um einen dicken, breiigen Klumpen an der gegenüberliegenden Wand zu erkennen. Es sah auf jeden Fall wie kein Wespennest aus, das ich schon mal gesehen hätte. Ich meine, die Form war nah genug dran, aber die Beschaffenheit der Oberfläche war ganz anders. Sie schien viel weniger papierartig zu sein, als normal gewesen wäre. Und die Wände waren weniger regelmäßig, hatten seltsame Winkel und machten es schwer wegzusehen. Das ganze Ding war schwammig, mit winzigen Löchern übersät und sah allgemein sehr krankhaft aus. Und das Beunruhigendste von allem, da waren immer noch keine Wespen. Das alles änderte allerdings nichts an meiner Aufgabe. Also dachte ich mir, ich fange an wie bei jedem anderen Wespennest und schaue, ob das funktioniert. Ich hielt meine Düse nach vorne und mich selbst so weit von dem Ding entfernt, wie es ging, und stieß die Düse in eines der größeren Löcher. Sie sank fast ohne Widerstand ein. Ich holte tief Luft, drückte ab und sprühte das Insektizid tief in die Masse. Die Wirkung trat sofort ein. Das ganze Ding begann zu pulsieren und zu krampfen. Das schwammige Fleisch pochte und blubberte wie eine Art widerlicher Kleister. Es begann zu wachsen, blühte auf und bedeckte den Rest der Düse und streckte sich weiter in meine Richtung. Und dann begann es zu schreien. Es war nicht das Geräusch von entweichender Luft oder einen Summen, das wie ein Schrei klang. Nein, dieses seltsame Nest stieß einen langen, gurgelnden Schrei der Wut und des Schmerzes aus. Ich ließ die Düse fallen und floh so schnell die Leiter runter, dass ich fast abgestürzt wäre. Ich konnte den Schrei immer noch hören, als ich an der Tür zum Hausflur war. Ich riss sie auf und stand Arthur Nolan, dem Vermieter, gegenüber, der mich mit einem enttäuschten Blick anstarrte. Er nickte nur und begann den Flur hinunterzugehen. Ich folgte ihm, verzweifelt nach Antworten suchend, aber er ignorierte einfach meine Fragen danach, was zum Teufel los war, was dieses Ding war, und ging einfach die Treppe hinunter zu seiner eigenen Wohnung. Irgendwann schüttelte er den Kopf und murmelte etwas davon, dass er gehofft hatte, es würde nicht so weit kommen. Aber er schien es nicht zu mir zu sagen. Sobald sich die Tür öffnete, merkte ich, wie unangenehm warm es in Wohnung 1 war. Die Luft war stickig und trocken und meine Kehle fühlte sich sofort kratzig an. Der Vermieter ignorierte meine Anwesenheit weiterhin und ging zu einem alten Sessel in der Mitte des Raumes. Dabei begann er, sein Jeanshemd aufzuknüpfen. Es war das mehr als alles andere, was mich komplett verwirrt hatte. Ich konnte nicht verstehen, was er da tat. Als er sich setzte, konnte ich durch das offene Hemd eine verschlungene Narbe auf seiner Brust sehen. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, sie sah aus wie eine stilisierte Flamme. Aber sie erinnerte mich auch an ein vor Schmerz verzerrtes Gesicht. Ab dem Moment schien alles in Zeitlupe zu geschehen. Er griff nach dem Aschenbecher auf der Stuhllehne und holte eine Schachtel Streichhölzer heraus. Er zündete eines an und ohne mich anzusehen, drückte er die kleine Flamme sanft in die Mitte der Narbe. Seine Haut fing sofort Feuer. Die Flammen breiteten sich wie Wellen auf dem Wasser über seinen ganzen Körper aus. Dann fing der Sessel Feuer dann der Boden und dann rannte ich aus dem Gebäude, bevor das Inferno auch mich erfasste. Diesmal bin ich nicht weggefahren. Ich stand da und sah zu, wie es brannte, bis die Feuerwehr eintraf. Als das Feuer auf den Dachboden im obersten Stockwerk übergriff, zu dem Ort, an dem sich das schreckliche Nest befand, habe ich es gerochen. Den gleichen grotesken Gestank, der 3 Jahre zuvor von diesem öligen, fiebrigen Mann ausgegangen war. Damals habe ich es nicht geschafft, eine Verbindung zwischen den beiden zu ziehen. Ich war zu sehr von dem, was gerade passiert, abgelenkt. Und als die Lastwagen des ECDCs auftauchten und ich unter Quarantäne gestellt wurde, hatte ich es völlig vergessen. Die Leute vom ECDC haben erstaunlich offen über Jane Prentice und die Geschehnisse um sie gesprochen. Und nach einer ausführlichen Nachbesprechung haben sie mir sogar einen Job angeboten. Offenbar gehen Seuchen- und Schädlingsbekämpfung oft Hand in Hand. Und seitdem arbeite ich dort. Der größte Teil der Arbeit war bisher ziemlich banal. Ein paar leicht merkwürdige Fälle, aber nicht annähernd so merkwürdig wie diese beiden.
Warum geben Sie gerade jetzt Ihre Aussage ab?
Ich habe es wieder gerochen, als ich geholfen habe, Ihre Leiche zu verbrennen. Es hat wieder etwas gedauert, bis ich die Verbindung hergestellt habe. Aber ich dachte mir, Sie sollten davon erfahren.
Wollen Sie damit sagen, dass es da draußen noch mehr von Ihrer Sorte geben könnte?
Gott, ich hoffe nicht. Ich weiß es nicht. Der Mann aus dem Ameisenhaus, der war nicht wie Prentice, so gar nicht. Aber der Geruch, als die beiden brannten, ich glaube, sie sind irgendwie miteinander verbunden. Und das macht mir Angst.
Ja. Ja, das macht mir auch ziemlich Angst. Die Aussage von Herrn Kennedy hat mich etwas verunsichert. Ich bin zwar froh darüber, das Kapitel über Jane Prentice abschließen zu können, aber scheint dies nur unter dem Vorbehalt möglich zu sein, dass sie möglicherweise nicht alleine gearbeitet hat. Nein, das klingt nicht richtig. Jane Prentice oder was auch immer dieser Fleischwurm war, von dem sie übernommen wurde, scheint nicht die Art von Wesen zu sein, die gut mit anderen zusammenarbeiten würde. Das Haus in Bromley wurde letztes Jahr abgerissen. Aber Martin ist es gelungen, die Besitzurkunde ausfindig zu machen. Laut dieser gehörte es John Amherst. Es ist nicht ganz klar, ob das Haus kurz vor oder kurz nach seiner Übernahme des Ivy Meadows Pflegeheim in seinen Besitz übergegangen ist, aber es besteht kein Zweifel daran, dass es sich um dieselbe Person handelt. Alle anderen Unterlagen in Bezug auf das Ameisenhaus enden aber in Sackgassen oder bei deaktivierten Bankkonten. Es klingt nicht so, als wäre ein weiterer Fleischwurm. Und doch, die einzige Verbindung scheint aus Krankheit und Insekten zu bestehen. Und einem üblen Geruch, wenn sie brennen. Jane Prentice ist tot. Aber es ist noch lange nicht vorbei. Ende der Aufnahme. Nachtrag. Ich habe eigentlich nicht viel zu berichten. Es war die Woche um Halloween, was bedeutet, dass die Forschungsabteilung immer mit Aussagen überrannt wird. Die meisten davon sind offensichtlich Humbug, aber die schiere Anzahl bedeutet, dass das Archiv hinzugezogen wird, um bei der Bewältigung zu helfen. Das war eigentlich ganz nett. Haufenweise Unsinn widerlegen fühlt sich gut an, wie echte Arbeit. Eine schöne Abwechslung von den Verschwörungstheorien und der Paranoia. Ich habe sogar gut geschlafen. Ich vermisse diese Tage. Ende des Nachtrags.
Das Magnus-Archiv ist in deutsche Fernübersetzung und Vertonung und freigegeben unter einer Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike 4.0 International License. Das englische Original wurde geschrieben von Jonathan Sims und wird vertrieben durch rustyquill.com.